Wir haben in diesen Tagen schon ein paar Dinge besprochen, zum Beispiel die Gottesfurcht, dass wir Respekt haben vor Gott. Wir haben davon gesprochen, dass wir Gott tief kennen, ganz persönlich kennen, dass wir ihn erfahren in unserem Leben und dass wir Christus erfahren in unserem Leben. Dass es am Ende nicht nur um irgendwelche frommen Taten geht, sondern um wirklich gelebte Nähe zum Herrn Jesus. Ist Jesus dir heute bekannter als vor 10 Jahren, habe ich gefragt. Und heute passt das so ein dritter Punkt und ich mogel noch einen vierten hinten rein, den zeige ich euch nachher. Ich bin heute animiert worden, vielleicht noch ein paar Punkte dazu zu machen. Oder. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal das Gottvertrauen, was auch in den Sprüchen ganz, ganz groß kommt. Und ihr kennt natürlich den Kerngedanken, das ist dieser Punkt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Da steht in Sprüche 3, Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist ein ganz spannender Vers. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was könnte das heißen? Man könnte es, glaube ich, so verstehen, aber man soll bloß nicht denken, sondern einfach Gott vertrauen. Machen manche Leute, die im Glauben denken, hat man so den Eindruck, so Glaubensleute sind so Leute, die haben keine Ahnung von nichts, die sind weltfremd, die sind eh schon entrückt, entweder sind die zu alt oder zu jung, aber die sind auf jeden Fall nicht inmitten des Lebens, die haben es nicht im Griff. Und deshalb, denen bleibt doch nichts anderes, als Gott zu vertrauen. Wenn ich die so ansehe, da kann ich mir gut vorstellen. Mein bester Freund hat mir mal gesagt, also in den Jugendjahren hat er die Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, Stefan, wenn es dir hilft, finde ich es ganz cool, glaub du mal weiter. Also, Klammer auf, aber nicht für mich. Bedeutet das, dieser Vers, dass wir nicht denken sollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht nicht ein Abwägen zwischen Denken und Vertrauen, sondern hinter dem Denken, auf wen verlasse ich mich? Das ist die Frage. Es geht also nicht darum, dass wir nicht denken sollen. Wir sollen denken, wir sollen nachdenken, wir sollen forschen, wir sollen unseren Grips gebrauchen. In der Bibel gibt es andere Verse, die heißt, forscht in der Schrift, suchet, seid akribisch, denkt, das hat was mit Logik zu tun. Logizomai, das ist im Griechischen aufgenommen worden. Das sind verschiedene Vokabeln, die gebraucht werden, wo Gott uns ermutigt und sagt, du sollst denken, gebrauch dein Gehirn. Gott hat es uns ja gegeben, die Vernunft. Also ich glaube nicht, dass dieser Vers uns so eine Kontroverse schickt zwischen entweder muss ich denken oder ich muss glauben. Und wenn ich glauben möchte, muss ich mein Denken abschalten. Zum Glück nicht. Und ich liebe das im Glauben, dass ich weiter denken darf. Ich persönlich mag Geschichte. Also mich kriegt man mit Geschichte, die Ritter, das Mittelalter, die Neuzeit. Bei uns, wir kommen aus Bad Ems, da waren die Römer, da ging der Limes durch. Über die Lahn hat er sich da drüber gequält. Der Cäsar, der war in der Nähe von Koblenz, hat er mal eine Brücke drüber geschlagen. Also das ist alles ganz nah, aber das kann man alles sehen. Und das kann man nachforschen. Und das passt dann wunderbar zusammen. Weltgeschichte und biblische Geschichte. Das kann man verzahnen, das kann man vernetzen und kann feststellen, das ist cool. Ich habe gehört, hier wird eine Sternwarte gebaut. Astronomie, da muss man auch denken. Da muss man so denken, dass es qualmt im Gehirn. Ich weiß nicht, was sind das? Physiker darf man nicht mehr sagen. Das sind Astronomen in eigenem Recht und Gewerk und Studium, bitte. Okay, gibt es hier welche, die das so in der Richtung schon betreiben und wollen? Gut, dann kann ich weiter laienhaft davon reden. Also, auf jeden Fall muss man da auch denken. Da gibt es Sonnensysteme, da muss man Abstände wägen, da muss man Distanzen vermuten. Aber da brauchen wir sein Gehirn. Und das baut der Herr Pfarrer und die Gemeinde. Ist das nicht schön? Dass ihr das verzahnt, glauben und denken. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Das ist nicht die Frage. Der Kernpunkt ist an diesem kleinen Wort, verlass dich auf den Herrn. Darum geht's. Das ist die große Frage, worauf verlasse ich mich aber am Ende? Bei mir steht verlassen. Wenn Sie mal in der Bibel gucken, was steht da bei Ihnen? Vielleicht steht da ein anderes Wort. Wenn nicht, müssen wir die Bibelschüler zu Rate fragen. Die sind verdonnert, die Bibel mitzubringen. Das sind ja Bibelschüler. Das ist bei uns so. Okay, ja. Vertrauen. Das ist dasselbe Wort. Also verlass dich auf den Herrn ist eigentlich die bessere Übersetzung. Vertrau dem Herrn. Batach auf Hebräisch. Batach, vertrau dem Herrn. Worauf verlässt du dich? Was ist deine letzte Sicherheit? Das ist die Frage an der ganzen Sache. Ich möchte mal ein Beispiel machen, ohne zu nahe zu treten in die letzten pandemischen Diskussionen. Ich versuche mich hinauszuhalten, aber gehen wir mal ganz etwas leichter zum Thema Krankenhaus. Ich erlebe immer wieder Leute, die sagen, oh, ich bin krank, aber ich bin ja Christ, mir kann nichts passieren. Ich muss ja nur vertrauen, da brauche ich nicht zum Arzt gehen. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlau. Ich glaube, wenn wir irgendetwas haben, gehen wir zum Fachmann. Die Roswitha Vollmer hat das am Sonntag, Mittwoch an dem Buß- und Bettag. Wir gehen immer zu den Fachmenschen. Also wenn ich was am Auge habe, gehe ich zum Optiker und nicht zum, was auch jemand anders. Ich gehe zum Fachmann, zum Kfz-Mechaniker, wenn ich was im Auto habe. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann habe ich meistens ein gesundheitliches Problem. Ich gehe zum Arzt, ich vertraue ihm. Der muss das genau betrachten. Der muss eine Diagnose stellen und der muss eine Therapie entwickeln und ich gehe dahin. Es gibt aber manche Christen, die sagen, da steht's doch, ich muss doch nur Gott vertrauen, ich soll doch bloß nicht so viel denken. Das ist Quack, ich gehe zum Arzt. Andere allerdings, die gehen zum Arzt. Und die sagen, der Arzt muss mich retten. Und da gibt es auch Christen, die gehen dann zum Arzt und dann werden die panisch. Ich vertraue den Herrn in allen Dingen. Eben haben wir schon gehört, dass man in vielen Dingen Gott vertraut, aber vielleicht zum Beispiel auf dem sexuellen Gebiet, im Freundschaftsgebiet Gott nicht reinnimmt. Und andere sagen, ach, brauche ich Gott eigentlich gar nicht. Ich habe nur Fachmänner um mich rum. Und wenn ich zum Arzt gehe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gab es früher so Spiegellisten. Es gibt so in den Zeitungen die besten, oder heute kann man das ja alles googeln. Wer sind die Top 10 Ärzte? Und dann muss man sagen, boah, ich habe es an der Hüfte, ich muss zur Charité, drunter mache ich es nicht, fahrt mich nach Berlin. Ja, wer will hier, wo ist das nächste Krankenhaus, Plauen? Da will mir niemand zu nahe treten, ist bestimmt bei euch gut. Aber bei uns, wir wollen nicht in die Rumpelkrankenhäuser in der Umgebung, was keiner kennt. Wir wollen mindestens an Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Fahrt mich dorthin, mindestens. Und dann google ich den Kram und dann will ich den besten Arzt haben. Versteht ihr, es gibt so Extreme in unserem Leben. Die einen sagen, das macht der Herr, ich brauche überhaupt nichts mehr tun und gar nicht mehr denken. Ich sage, du hast eine Erkältung, vielleicht nimmst du mal was. Und der andere sagt, also ich vertraue ja dem Herrn, aber ich gucke auch mal in die Spiegelliste, ich gucke mal nach dem besten Arzt. Ich glaube, der Herr wird genau die Mitte machen und würde einfach sagen, Leute, nutzt doch die Fachkräfte, die ihr habt. Und ich will mir das nicht austreiben lassen, wenn ich zum Arzt gehe, dass ich weiter, und jetzt kommt, selbst wenn ich ins Krankenhaus gehe oder zu einem Top-Arzt oder Nicht-Top-Arzt, muss ich weiter vertrauen. Seht ihr, wir können zum Besten, zur Koryphäe gehen für Hüftoperationen. Wenn der Mr. Professor aller Professoren in Berlin gerade sein Golfturnier verloren hat, am Sonntag stinkbesoffen ist vor lauter Frust und mit dem dicken Kopf am Montag zur Arbeit kommt, kann der auch Murks bauen. Das weiß ja keiner, oder? Und ich kann auch mal zum Rumpelarzt kommen und der hat einen hellen Moment und sagt, ich sehe was, was Sie bisher noch alle nicht gesehen haben, da ist ein Schatten. Also, Gehirn benutzen und jetzt kommt Gott vertrauen, dass Gott den Arzt lenkt, die Leute lenkt, dass sie Augen auf haben, dass sie eine gute Diagnose finden, dass sie gut ausgeschlafen sind, dass sie genau bei Sinnen sind und dass sie das richtig machen. Ich hoffe, das Beispiel war so ein bisschen erklären, wo ich da diesen Mittelweg gehen möchte. Versteht ihr? Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich vertraue dem Herrn. Der Herr hat mir gesagt, ich soll das Stadion in Hamburg mieten, weil Gott möchte, dass ich dort eine Evangelisation mache. Und da ist er am Ende da mit 200 Leuten versägt und hat ein ganzes Stadion gemietet. Der kam aus den Schulden nie mehr raus. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es manchmal Christen sind, die so extrem, extrem, extrem sind und einfach nur sagen, ich glaube und irgendwie hat mir Gott was irgendwie gesagt. Benutzt das Gehirn. Aber... Und jetzt kommt der Clou. Verlasse ich mich auf meine Expertise? Verlasse ich mich auf dieses Heilmittel und auf diesen Doktor? Oder verlasse ich mich, dass Gott durch diesen Arzt wirkt? Und das ist die Mischung. Und das ist, glaube ich, was Gott hier in den Sprüchen sagt. Verlass dich auf den Herrn in allen deinen Wegen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Trau nicht deinem Verstand, deiner Expertise, deiner Ausbildung, was du so gut kannst, sondern am Ende, wer trägt und hält? Am Ende ist es Gott. Und in dieser Mischung möchte ich leben. Und da geht es immer wieder, dass wir Gott vertrauen müssen, auch bei unseren Kindern. Jetzt gehen die Kinder, bei mir sind die Kinder aus dem Haus. Ich weiß gar nicht, ob man noch Kinder sagt, sonst ärgern die sich. Auf jeden Fall die herangereiften Erwachsenen da, die kommen jetzt alle aus dem Haus. Und da muss ich die loslassen, dann muss ich vertrauen, dass die da halbwegs durchkommen. Und dann habe ich versucht, denen das Leben beizubringen, verschiedene Eckdaten und alles Gute mit auf den Weg zu gehen. Und jetzt muss ich einfach vertrauen, ich kann denen noch nicht hinterherfahren. Mein dritter Sohn studiert jetzt in Münster, Soziologie. Da kann ich ja nicht in der Pause gucken, in der Mensapause, ob er sein Brot gegessen hat. Der wird mir hinterherkommen. Ich versuche den immer anzurufen, der antwortet nie. Oh, das wird alles aufgenommen, gell? Ja, aber wenn er was will, dann kommt nach einer Stunde auf WhatsApp, hallo, ist da jemand? Da muss ich schnell antworten. Also der ist selbstständig. Und ich muss einfach lernen, den zu vertrauen. Und sage, das wird er schon irgendwie machen. Muss meiner Frau auch sagen, das klappt schon irgendwie. Wenn wir nichts hören, ist gut, sage ich ihr immer. Also da vertrauen, du kommst irgendwann ja auch an, nicht mehr an den Punkten weiter, dass du alles mit deinem Gehirn und deiner Expertise in Watte packst. Irgendwann musst du einfach sagen, so jetzt schwimmt, jetzt geht's raus und spielt. Also jetzt lebt und ich vertraue Gott, ich muss dir vertrauen, dass du mein Leben und das Leben meiner Lieben in der Hand hältst. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir Vertrauen lernen müssen. Nicht Gehirn abschalten. Aber beende die Frage, worauf verlasse ich mich? Was ist das Fundament meines Lebens? Was ist am Ende, was trägt? Und da darf dann eine Entspanntheit reinkommen in unser Leben. Die Frage ist, wem oder was vertraue ich? Das ist ja genauso, die einen sagen, ich vertraue, dass ich mich lieber nicht impfen lasse, jetzt hänge ich mir doch raus, weiß ich, vergifte mich nicht, ui, das alles und so. Aber am Ende muss Gott mich festhalten. Und die anderen sagen, oh, ich vertraue auf die Impfung. Ja, aber am Ende ist auch nicht die Impfung, es ist in beiden Richtungen. Wir müssen Gott vertrauen in diesen Wegen, den wir gehen. Gott muss unser Leben in der Hand halten. Wem oder was vertraue ich? Wer oder was gibt mir Sicherheit in diesem Leben, was immer verrückter wird? Und da sagt Gott, vertraue mir, vertrau dem Herrn. Kleiner Hinweis schon gleich an diese ersten Frage, ich komme ganz zum Schluss nochmal drauf. Wie kann ich jemandem vertrauen? Das ist ja eine gute Frage. Da sagt der Gott einfach, du musst mir vertrauen. Ja, kann ja jeder kommen und sagen, du musst mir vertrauen. Wie kann ich jemandem vertrauen? Da gibt es eine gute Möglichkeit, wie man jemandem vertrauen kann, indem man ihn kennenlernt. Manchmal hat man den Eindruck, der Glauben ist so nach dem Motto, jetzt glaub und spring von der Klippe und hoff, dass es gut wird. Und manche Skeptiker sind da und sagen, na, wer weiß. Ich vertraue dem Herrn, ich hoffe, dass es irgendwie einen Himmel gibt und ich da oben rauskomme, aber in der Zwischenzeit, wer weiß. Und da würde ich einfach sagen, lern ihn kennen. Ich kann nur denen vertrauen, die ich kenne, oder? Und für die Skeptiker unter euch, die sagen, oh, mir fällt das schwer zu vertrauen, dann würde ich gegenfragen, wie viel Zeit investierst du, ihn denn kennenzulernen? Wie viel Zeit und Energie bringst du auf, um Jesus wirklich kennenzulernen? Wir haben gestern davon gesprochen, die Bibel zu lesen, in die Gemeinde zu gehen, auch mal mit ihm zu reden. Aber einfach nur dazu sitzen und sagen, ich vertraue nicht, das nützt nichts, wenn ich ihn nicht kenne. Also müssen wir ihn kennenlernen. Ich habe einen Busfahrer bei mir, den kenne ich schon seitdem ich da in der Klostermühle arbeite, fast 30 Jahre. Der war schon immer Busfahrer da und der fährt gut. Der ist unfallfrei gefahren, all die 30 Jahre. Ich fahre mit ihm Auto, er fährt Bus und das ist super. Dem vertraue ich, bei dem kann ich schlafen. Echt gut, kann ich nicht bei jedem, aber bei dem kann ich schlafen. Und warum? Weil ich ihm vertraue. Warum vertraue ich ihm? Weil ich ihn kenne, weil er Busfahrer ist und weil ich schon oft mit ihm gefahren bin. Und als er sich als verlässlich erwiesen hat und er hat noch nie einen Unfall gemacht. Und das sind einfach schöne Sachen. Und Gott gibt dir die Chance und sagt, pass auf, du musst nicht einfach nur blind vertrauen. Manchmal hat man so den Eindruck, Vertrauen in Gott ist dann so, ich habe keine Ahnung von nichts und jetzt muss ich halt springen. Wer macht denn sowas? Mach es nicht. Aber nimm dir Zeit, Jesus kennenzulernen. Lies sein Wort und frag, ist das vertrauenserweckend? Kann ich dem folgen? Lerne ihn kennen. Und dann kannst du bei ihm die Sicherheit bekommen. Die zweite Sache ist, befiehl dem Herrn deine Wege. Das geht in die ähnliche Richtung. Ist das gleiche in grün. Das ist auf der Sprüche 16, Vers 3. Und da heißt es eben nicht nur, vertrau dem Herrn, sondern da heißt es, befiehl ihm deine Wege. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Mal sehen, ob ich das nächste auch habe. Nee, habe ich nicht. Dann müsst ihr noch aufschreiben, Psalm 37, Vers 5. Da steht, befiehl dem Herrn deine Wege. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege. Deshalb habe ich das als Überschrift genommen. Sprüche 16, Vers 3 ist, befiehl dem Herrn deine Werke. Also was heißt denn das jetzt schon wieder? Oben war es Verlassen und Vertrauen, jetzt geht es um Anbefehlen. Und da ist ein anderes hebräisches Wort, das ist das Wort Galal. Und das bedeutet wälzen. Hinschieben, immer wieder hinschieben, ganz bewusst Gott übergeben. Befiehl dem Herrn das, was du tust. Im Vorfeld sag, Herr, ich möchte das machen. Darf ich dir das anbefehlen? Ist das unter deinem Segen? Willst du mich da begleiten? Befiehl dem Herrn deine Wege. Gib das, was dich kränkt. Roll's ihm immer wieder hin. Wir haben einige Probleme bei uns in der Klostermühle gehabt. Pandemie ist eine Sache, dass das Haus halt mal geschlossen wird, einmal fast 7 Monate. Aber da sind wir halbwegs durchgekommen. Aber wir haben dann noch eine Phase gehabt, wo letztes Jahr mein Kollege kam und sagte, ich muss mal kurz mit dir reden, und hat dann gekündigt. Es war mein Stellvertreter. Also das ist immerhin schon mal so eine Sache, wenn auf einmal der zweite Mann ausfällt, der im Zweifelsfall dich hätte auffangen müssen. Und dann ist er weg, dann ist die Roswitha, man darf es gar nicht laut sagen, sagt sie nicht, aber sie ist tatsächlich in Rente gegangen in diesem Jahr. Und sie ist unsere Geschäftsführerin gewesen. Und ich habe damals immer gesagt, bevor sie geht, muss ich gehen. Jetzt ging es leider nicht. War schneller. Ich muss noch aushalten. Also da sind die zwei Stützen weggebrochen. Und dann hat mein Kollege, der mit mir angefangen hat vor 28 Jahren, ist letztes Jahr umgefallen, einfach zu Hause. Und dann hat er einen Anfall gehabt. Dann hat man untersucht und er hat Gehirntumor. Und seit einem Jahr kriegt er also Chemo und Therapie und er quält sich dadurch, ist jetzt auch, kann nicht mehr arbeiten. Es ist wirklich also eine schwere Zeit. Und dann hatten wir jemand in der Küche, der hat uns geholfen, der ist letztes Jahr in einen Autounfall gekommen und ist am Anfang dieses Jahres verstorben. Also das wurde schon richtig heftig. Also dann hatten wir einen, der ist gekündigt, einen in Rente, einen verstorben und einen mit Gehirntumor. Das ist eine trübe Zeit gewesen. Und waren Herausforderungen. Und wie kommt man da weiter? Und dann hat man seine Probleme. Befiehl dem Herrn deine Werke, dein Arbeitswerk. Befiehl dem Herrn deine Wege. Was machen wir denn jetzt? Immer wieder an. Und da habe ich was gehört auf YouTube. YouTube ist ja nicht ganz so schlecht. Manchmal findet man auch mal was Sinnvolles. Und ich habe da Predigten gehört. Und da hat einer gesagt, don't meditate on the mess. Das heißt, meditiere nicht immer über das Mess, über den Mist. Meditiere nicht immer über den Mist. Ich glaube, das kann man so sagen. Und das ist ja auch so. Ich gehe ja 3-mal die Woche joggen oder so. Inzwischen ist es so ein Seniorenjoggen. Ich walk dann da so gemütlich, ja, und sag, denk noch, ich bin ultra schnell. Und da hat man viel Zeit zu meditieren. Und dann bin ich dort oben und humpel da über meine Wege. Und dann sage ich ja, das ist jetzt nicht lustig. Jetzt ist Schluss. Du hast uns genug genervt. Jetzt muss aber hier. Und ich brauche eine Lösung. Und da brauche ich noch Angestellte. Und das muss hier weitergehen. Und die Finanzen und das Personal. Und guck den kranken Kollegen. Und Herr, hilf. Und dann bin ich am Schimpfen. Und ich drehe mich im Kreis und diskutiere darum. Und manchmal sagt der Herr sowas nicht akustisch, nicht laut, aber dann kommt so eine Erinnerung in mein Gehirn, dass das irgendwo ist. Ja, Moment, bevor wir jetzt motzen und schon wieder über den Mist meditieren, sagt der Herr, Stefan, was machen wir zuallererst? Und irgendwann fällt mir meine gute Bibelschule ein. Und was macht man zuerst? Erstmal Gott loben. Und dann will ich schon loslaufen und schimpfen und sagen, nee, jetzt muss ich erst Gott loben. Dann muss man erst Gott loben. So. Und dann muss ich erst eine halbe Stunde Gott loben. Und wenn ich eine halbe Stunde gelaufen bin und habe Gott gelobt, dann sagt er so, und jetzt kannst du auch mal sagen, was dich bedrückt. Unter anderem habe ich dann diese Verse hier gelesen. Ihr kennt das auch. Befiehl dem Herrn deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und das lerne ich dann da und singe das dann oben auf der Höhe. Bei uns ist wie hier auch, wie heißt es da oben, Schad, das Dorf? Schwand. Scheid, Schwand, Schwand war es. Das ist schön, gell? Das ist oben und da guckt man runter. Da sind so ein paar Berge, ihr geht da ein bisschen raus, man hat da so eine Sicht. Und so ungefähr, da laufe ich bei mir auch so, so ähnlich sieht es bei uns auch aus, laufe ich über die Hügel und die Höhen. Und ihr habt es auch so schön zwischendrin Wiesen, dass man mal wieder was sieht. Ist da wunderbar. Und so ist bei mir auch. Und dann gucke ich da und dann sieht man die Wolken, Luft und Winde. Kennt, das ist schön, sieht man, oder? Und hier sind auch die Wetterverhältnisse immer anders, oder? Geht ihr noch spazieren? Kennt ihr sowas? So Sonntagsspaziergänge oder so? Am Mittwoch, am Feiertag sind viele spazieren gegangen. Ich hab's gesehen. Und dann guckt man so raus und dann sieht man so die Nebelschwaden. Das ist ja alles so November, düster, gell? Und dann sieht man manchmal, dann reißt das auf. Einmal war bei uns voll Nebel, aber dann wurde das rot, weil der Sonnenuntergang hinter dem Nebel war. Wunderschön, ich liebe das. Das ist immer anders. Und dann der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und dann muss ich mir immer wieder sagen, also wer die ganzen Wassertransporter da oben hin und her schiebt, das ist ja auch cool, dass der Herr das so eingerichtet hat, dass Wasser jetzt von da nach da kommt, zwischendrin, gell, salzig, wird es gesüßt und dann schiebt er da oben dauernd LKW-Ladung an Wasser da durch die Luft und man hört es nicht, keine Emission, rauscht nur da oben lang und kommt vertröpfelt wieder runter, in der Regel, manchmal auch ein bisschen zentriert, aber grundsätzlich schon ganz cool, oder? Ich bin das manchmal begeistert, sorry. Also auf jeden Fall, wer das alles hinkriegt, der wird doch auch meinen kleinen Weg hinkriegen, oder? Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohlergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein, gell? Ich bin so am Grämen und am Sorgen und mit selbst eigener Pein. Also ich kann sich so, man geißelt sich ja nicht, aber so, wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, sowas Doofes machen wir ja nicht mehr. Aber so gedanklich geißeln tun wir uns schon, gell? Boah, was war das wieder doof? Ah, Mann, warum haben wir das gemacht? Und warum haben wir nicht schneller reagiert? Und wieso haben wir das gemacht? Und der blöde Vertrag und aus der Nummer komme ich nicht raus. Und dann geißelt man sich so gedanklich. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber ich mache das manchmal. Und dann sagt der Herr, da kannst du dich hauen, wie du willst. Das rührt mich null. Ich sage, Herr, aber du musst doch beeindruckt sein über meinen Jammer. Und dann sagt er, noch lange nicht, sagt der Herr. Aber wenn es dir gefällt, dann geißel dich noch länger, sagt der Herr. Und dann muss ich sagen, es muss erbeten sein. Also, das ist eine große Kunst, diesen Mittelweg zu finden, oder? Weil manchmal beten wir gar nichts, weil da haben wir es ja im Griff, da sind wir ja auf der Verstandschiene. Und manchmal sind wir so frustriert, dass wir nur noch schimpfen, motzen und heulen. Und der Herr sagt, können wir auch mal die Mitte finden? Red einfach mit mir. Und dann sage ich, ja, ich will aber motzen. Er sagt, du kannst auch, aber es wird auch reichen, wenn du redest. Und dann auch dieser Gedanke, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Haben wir den Mumm, in den Krisenzeiten unseres Lebens immer noch auf Gottes Werk zu schauen. Man muss sich am Ende des Jahres auch spenden, da denke ich auch, Herr, puh, können wir in diesem Jahr mal eine Ausnahme machen, da ist Inflation. Falls du es nicht mitgekriegt hast, Herr Jesus, die Gaspreise gehen hoch. Muss ich ihm erst noch mal erklären. Das weiß er ja eigentlich auch. Und dann habe ich noch den Mumm zu spenden, habe ich noch den Mumm, mich einzubringen. Dann ist das auch in der Familie, man hat ja so viel zu tun. Die Kinder gehen aus dem Haus, es ist viel Arbeit und man müsste noch dies machen und sagen, ich bleibe beim Herrn. Ich habe die Jungscher gemacht, das ist ja auch wirklich zäh mit den jungen Leuten. Gell? Die essen einem ja nur alles weg und es sind immer Rabatz und laut. Und muss ich das noch machen? Und den Hauskreis und den Gemeindeältesten, das ist ja auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, oder Kirchenvorstandssitzungen, die brauchen wir manchmal, gell? die sind ja auch idyllisch, oder? Liegen an irgendeinem Abend, wo man ganz ausgeschlafen und quicklebendig ist und dann muss man noch Pfarrers Probleme lösen da und bauen und machen und Finanzen. Und dann kommt man schon an den Punkt, wo man sagt, wisst ihr was, ihr gönnt mich mal. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Vorstände ich in der letzten Zeit erlebt habe, die alle die Bettel hingeworfen haben, gesagt, das meine ich mehr, geht nicht mehr. Vorstände, reihenweise, Pfarrer, reihenweise, die einfach keine Lust mehr haben, die nicht mehr gönnen. Weil sie platt sind. Das verstehe ich auch. Und dann singen wir, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Habe ich den Mumm, das zu riskieren? Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das wird doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und das sind so schöne Sachen und dann... Und dann kommt es dann hinten raus noch an eine schöne Sache, befiehl du deine Wege, was denn, befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Er wird es wohl machen, er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinen Teile, als hätten seinem Sinn er deine sich ergeben, als sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als frag er nichts nach dir. Das ist ein fieses Biest, das ist ein ganz, ganz fieser Text, ganz hinten. Da sagt er, es wird eine Weile so sein, dass es scheint, als Gott dich vergessen hätte. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen. Und ich sage, Herr, diese Weile ist jetzt aber schon eine ganz schöne Weile. Es wäre mal Zeit. Und der Herr sagt, nee, er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, an seinem Kind, als hätte in seinem Sinn er deine sich ergeben und sollst du führen, führen, Angst und Noten schweben, als frag er nichts nach dir. Das, ich mag das in den Liedern, die drücken das aus, was ich mich so fühle. Ist ja schön, dem Herrn zu vertrauen, aber warum passiert da nichts? Warum rührt sich nichts? Warum hat keine schnelle Lösung? Warum ist das Kind nicht wieder dabei? Warum ist der Ehepartner so? Warum sind die Eltern so komisch? Was hast du, die Kinder aus dem Haus, geht's mit den Eltern los? Das ist ja nur. Was ist mit dem Beruf? Und du fragst dich. Und er sagt, vertrau mir. Auch wenn es so scheint, als hätte ich dich vergessen. Er wird aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst. So wird er dich entbinden, da du es am mindesten gläubst. Das mag ich, das Wort, am mindesten. Da du es am mindesten gläubst, er wird dein Herz lösen von der so schweren Last, die du, jetzt kommt, zu keinem Bösen bisher getragen hast. Das ist ein Kracher, dass in den Druckphasen des Lebens, wo wir den Eindruck haben, Gott reagiert nicht mehr, treu bleiben und nicht dort die Sau rauslassen. Das ist im Gemetzel so mit anderen Leuten schnell mal der Fall. Die sind böse zu mir, also es wird jetzt auch mal Zeit, dass ich mal ein bisschen zurücksteche. Nur ein bisschen. So prozentual ist das eigentlich ganz wenig, was ich hier zurückhaue. Und der Herr sagt, nein, er wird dich lösen. Von der schweren Last, die du zu keinem Bösen, deine Aufgabe ist nicht, die Sachen zu lösen, nicht zu rechtfertigen, zu ertragen und nicht selbst in Schuld zu kommen, egal wie viel Schuld du hast und wie viel Schuld der andere hat. Ich bin ja immer der Meinung, ich bin zu, also 10% maximal falsch, aber die anderen sind definitiv 90% falsch gewesen. Und ich habe ein Amerikaner hat mir gesagt, you have a great case. Ich habe eine tolle Sache. Also ich würde jeden Anwaltshändel gewinnen. Die sind schuld. Und der Herr sagt, so what? Es interessiert mich nicht. Ich kümmere mich um deine 10%. Klammer auf, es sind nicht 10, es waren 40. War noch nicht 50, es waren 40. Aber zu 40% hast du auch Fehler gemacht. Und so diskutiert das so der Herr mit mir. Und er sagt, vertrau mir und befiehl dem Herrn deine Wege. Und das, ob es die Kinder sind, ob es die Eltern sind, ob es die Arbeit ist, ob es die Finanzen ist, zu sagen, Herr, ich roll's dir rüber. Weil wenn ich da jetzt reinmenge, ich werde schuldig. Und mich saugt es schon wieder in das Händel, mich saugt schon wieder in den Streit, mich saugt schon wieder in das Drama. Und ich möchte zu dir schauen und ich roll diese Probleme dir zu. Und das ist was Wunderbares, wenn wir das lernen können, ihm hinzurollen und zu sagen, du wirst es machen, dann kommt Gelassenheit ins Leben. Und die zweite Sache ist, den wollte ich gar nicht machen, aber den habe ich dann doch dazu gemacht. Das eine ist, was die Sprüche auch sagen, ist, dass Gott dann deine Wege auch lenkt. Da heißt es in 16, Vers 9, Da ist es in 16, Vers 9, der Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seine Schritte. Und er sagt, der Herr sagt, pass auf, vertrau mir, denn du hast eh keine Ahnung. Du denkst und tust und machst und baggerst und bohrst, aber am Ende lenke ich deine Wege. Und jetzt werde ich ja schon älter und ich muss sagen, die Wege des Herrn sind manchmal undurchschaubar und die Wege des Herrn mit anderen Menschen sind manchmal undurchschaubar. Es ist verrückt, was in Menschenleben passiert. Und Leute, die strahlend souverän durchs Leben gingen, sind plötzlich zerbrochen und im Chaos ihres Lebens am Versinken. Und andere, wo du sagst, da gebe ich keinen Cent mehr drauf, keinen Pfennig mehr, das wird nie mehr was mit dem, fangen plötzlich an zu strahlen. Du denkst, wo kommen die denn her? Aus welcher Asche ersteigen die denn? Und Gottes Wege sind anders. Da heißt es, der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr will. Du kannst drängen und zwicken, aber am Ende muss es der Herr machen. Und das letzte, 21, Vers 2, ein jeglicher dünkt seinen Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Du kannst machen, wie du willst, aber der Herr prüft die Herzen. Der Herr kennt die Intention dahinter. Der weiß, wie die Leute ticken. Der weiß, wie du es meinst. Er kennt dich besser als du selbst. Denn ganz ehrlich, in dem Händel ist es ja oft so, wenn wir ehrlich sind, wir wissen ja unsere eigene Motivationslage nicht. Wir kriegen ja unsere Motivation gar nicht auseinandergepflückt. War das jetzt wirklich für den Herrn oder war das nicht auch ein bisschen für mich? Wie stehe ich denn da? Und wir kennen uns manchmal selbst nicht. Das war als Kind schon so, wenn wir uns gestritten haben, kam mein Vater rein und sagt, wer hat angefangen? Ich sage, weiß ich doch nicht. Aber war immer mein Bruder, habe ich gesagt. Er war ein Bruder, hat angefangen. Und worüber habt ihr gestritten? Weiß ich nicht, aber es war es wert. Das heißt, wir kennen es doch oft selbst nicht. Aber Gott kennt es. Und jetzt natürlich die Frage, Stefan, wenn du mir die Sprüche da um die Ohren haust mit Gottes Wegen, heißt das, dass es eh alles egal ist? Sind wir ein Spielball? Das ist übrigens ein deutscher Spruch, gell? Der Mensch denkt, Gott lenkt, gell? Schon mal gehört. Aber ist es alles nur Schicksal? Bricht das über uns nur zusammen? Sind wir jetzt dem Schutz, dem Zufallsschutz des ausgeliefert? Stefan, heißt das in den Sprüchen eigentlich, dass wir nichts im Griff haben, dass es gar nichts bringt? Nee, das nicht. Denn das Ganze löst sich im Neuen Testament was sehr Schönem mit Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Geh mit mir. Und am Ende geht es bei diesen ganzen Wegen um Gemeinschaft, um Begleitung. Und wenn ich Gott vertrauen will, es geht um Gottvertrauen, dann geht es nicht um schnelle Lösungen. Dann geht es nicht um den Effekt, dass ich schnell was kriege und dass schnell was passiert und dass die Gesundheit sich schnell wieder einstellt, die Kinder wieder in Linie sind, die Alten doch wieder aus der Wäsche gucken und ihr Leben hinkriegen, die Gemeinde funktioniert. Sondern es geht vielmehr darum, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, ich gehe mit dir, ich lebe mit dir Gemeinschaft, komm mit mir, geh an meiner Hand. Und ich muss, man sagt das ja klischeehaft bei den Männer wollen immer was reparieren, stimmt auch, wollen wir auch. Selbst theologisch wollen wir was reparieren, dass wir sagen, wenn da die Beziehungen kaputt sind, dann muss man einfach zurückgehen an Punkt X, den muss man finden, den muss man reparieren, bekennen und rausräumen, dann ist alles wieder fix. Manchmal kann man Dinge nicht mehr reparieren, da kommt man nicht zurück, kennt ihr das? Das bleibt einfach stehen. Und das ist schon echt kompliziert. Und da sagt Gott, weißt du was, ich gebe dir gar nicht die Lösung. Ich gebe dir nicht die Lösung, sondern lerne im Vertrauen mit mir zu leben, auch wenn du die Lösung nicht kennst. Das Problem der Vergangenheit ist immer noch nicht behoben, aber ich halte dich fest. Der Weg in die Zukunft ist nicht ganz sicher, aber ich bin an deiner Seite. Sie ist personell. Wir haben gestern schon gesagt, der Schlüssel im Glauben ist, Gott persönlich zu kennen. Und jetzt wird es praktisch. Nehme ich Jesus persönlich in die Lebenssituation meines Lebens hinein, in die Fragen der Beziehung. Wir hatten jetzt gerade Bibelschulnachtreffen gehabt, so gravierend. Das sind junge Frauen, die heiraten wollten und es nicht konnten. Und es ist so ein harter Weg. Und ich wünsche, ich könnte einen Knopfdruck haben oder irgendwie so eine Verbindungsbörse haben und sagen, da habe ich gerade jemanden, es macht Klink und der kommt vorbei und die werden verheiratet. Es geht nicht, ich kann nichts garantieren. Was soll ich das sagen? Ich wünschte was. Dann hast du Ehen, die gehen auseinander. Und du sagst, oh, ich wünschte, ich könnte beten und es wäre repariert. Und dann kriegst du Leute, wo die Kinder krank sind, wo der Partner krank ist, wo die Sorgen da sind. Und das Drama ist doch da. Und wir konnten es nicht reparieren, aber wir konnten uns gegenseitig ermutigen, sagen, der Herr ist da. Und dann konnten die unter Tränen bekennen, der Herr Jesus geht an meiner Seite und ich gehe auf seinem Weg. Und das ist das, was ich lernen möchte. Und was ich lernen muss, ich kann es nicht reparieren, aber ich kann mit Jesus durchs Leben gehen. Und das ist etwas, was ich lernen möchte. Und das Letzte ist Gehorsam. Wie kann man Gott vertrauen? Da finde ich was ganz, ganz Spannendes. In den Sprüchen geht es darum, Gehorsam ins Leben hineinzubringen. In Sprüche 4, Vers 4, lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben. Halte meine Gebote, so wirst du leben. Bleib treu in der Ehe, das blüht dein Leben auf. Bleib ehrlich in dem, was du sagst und lüge nicht. Du kriegst ein offenes Auge, ein offenes Herz. Nimm den Sabbat und seine Ruhe und lass die Arbeit ruhen, damit du nicht mit Stress kaputt gehst. Halt dich an seine Gebote. Begehre nicht, sondern sei großzügig. Halte die Gebote und du wirst leben, Sprüche 4, Vers 4, Sprüche 7, Vers 2, behalte meine Gebote, so wirst du leben und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel, so wirst du leben. Sprüche 19, Vers 16, wer das Gebot bewahrt, der bewahrt sein Leben. Steht eigentlich seine Seele, seine Nefesh. Und noch ein, der steht nicht in den Sprüchen, aber bringt es nochmal auf den Punkt. 5. Mose 32, Vers 47 steht im Alten Testament, die Gebote sind kein leeres Wort, sondern sind euer Leben. Und das ist eine richtig coole Sache, dass wir lernen müssen, einfach gehorsam zu sein. Vertrauen ist manchmal so abstrakt. Boah, Vertrauen, wo will er denn, was will er denn, wo soll ich denn vertrauen? Für mich heißt Vertrauen im Alltag, sich an die Gebote und die Regeln Gottes halten und damit Stabilität ins Leben kriegen. Ehrlich sein, Nein sagen können, wenn es zu viel wird, weil ich bin nicht der Erlöser der Welt. Aber fleißig zu sein, das Leben in Ordnung zu bringen, sich nicht zuzusaufen, keine Drogen zu nehmen, treu zu sein, zu spenden und großzügig zu sein, Nächstenliebe zu üben. Und das ist, wie wir Vertrauen lernen können. Im Englischen gab es ein Lied, das hieß Trust and Obey, for there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Und das heißt, vertrau Gott und gehorche. Es gibt keinen anderen Weg, fröhlich zu sein in Jesus, außer durch Vertrauen und Gehorsam. Das gehört zusammen. Für mich ist da mal eine ganz interessante Geschichte gekommen. Gehorsam ist eigentlich gelebter Glaube und das steht in Lukas 5, Vers 5. Ich weiß nicht, ob ich es aufgeschrieben habe. Nee, habe ich nicht. Lukas 5, Vers 5 ist was ganz Interessantes. Wir sind gleich fertig, aber das ist eine schöne Geschichte zum Thema Vertrauen. Manche Leute sagen, Stefan, das Vertrauen ist so abstrakt, Glauben ist so abstrakt, das ist so, ach, so heilig, so weit weg. Wie soll ich das machen? In Lukas 5 ist die Geschichte, wo Petrus im Boot sitzt und Jesus zu ihm kommt. Und sie sind dort im Boot und sie haben nichts gefangen. Und da heißt es in 5 Vers 5, Meister, wir haben die ganze Nacht gefangen und haben nichts gefangen. Und Jesus sagt zu ihm, fahre hinaus, wo es tief ist und werf das Netz aus und fange. Und Petrus weiß schon, was Jesus von Beruf ist. Er weiß auch, was er von Beruf ist. Er ist der Fischer. Er hat eigentlich die Ahnung und Jesus ist eigentlich der Zimmermann. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wirf einfach mal das Netz aus. Und dann kommt eine ziemliche Antwort, die meines Erachtens mit ein bisschen, naja, Pampigkeit würde man bei uns im Westen sagen. Pampigkeit so ein bisschen, mir fällt noch ein Begriff ein, der ist aber nicht schön. Lassen wir es mal lieber. Also mit ein bisschen Schärfe, nennen wir es Schärfe, kommt die Antwort. Und er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze aufwerfen. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und wisst ihr, was ich, das finde ich ziemlich cool. Er sagt gar nicht, ich vertraue dir. Jetzt muss ich aber glauben. Und wenn du das sagst, dann glaube ich das. Er sagt, für mich klingt das eher Ironie, Meister, ey, keine Ahnung. Aber wenn du das sagst, was soll ich machen? Dann muss ich gehorchen. Dann mache ich es halt. Auf dein Wort. Wupp, Netz da raus. Zack, voll. What? Und das gefällt mir. Dass wir gar nicht da sitzen müssen und sagen, ich muss jetzt glauben, ich muss jetzt glauben, ich muss jetzt glauben, sondern einfach sagen, okay, wenn Gott das sagt, ich bin gehorsam, ich bin gehorsam, ich bin gehorsam. Prediger, den ich gerade höre, sagt, sei gehorsam und lass die Konsequenzen bei Gott. Was dann rauskommt, ist sein Problem, nicht mehr deins. Und ich möchte lernen, gehorsam zu sein. Ich glaube, da fängt es ganz praktisch an. Dass ich Gott beim Wort nehme und sage, okay, Vertrauen fängt ganz klein an. Ich möchte dich kennenlernen. Das war ja die Frage. Ich kann dem vertrauen, den ich kennenlerne. Dann vertraue ihn halt nicht in den großen Dingen, aber fang an, ihn mal in den kleinen Dingen zu vertrauen. Wirklich mal einen Sonntag zur Ruhe kommen zu lassen. Anfang eine kleine Spende zu geben. Anfang für den nächsten Mal zu beten, für ihn da zu sein und zu helfen und gucken, wie sich Dinge entwickeln. Petrus sagt, nicht ich glaube jetzt, mit dieser Sache wird es groß, sondern er sagt, auf dein Wort hin, ich mach's halt. Und das möchte ich lernen. Ich bin kein großer Glaubensheld, der sagt, ach, ich habe eine Vision, ich sehe da irgendwas, sondern für mich geht es im Alltag nur, was machen wir? Bibel lesen, beten, Tagwerk machen, Gott danken, für den nächsten ein bisschen gucken, Zeit für Gespräche haben und dann wieder schlafen und wieder das Tagwerk machen, Sonntag ausruhen und auch mal feiern. Feiern gehört auch dazu, sagt Jesus. Das ist auch schön. Mache ich auch gern. Und wie sollen wir es machen? Im Kleinen treu sein. Einfach im Kleinen anfangen. Wenn Gott dir das heute sagt, wenn du das weißt, und wir wissen es manchmal ganz genau, dass Gott sagt, jetzt sei treu. In den Beziehungen, wie wir es gerade eben gehört haben. Dass man aber sagt, da müssen wir das Leben aufräumen. Und im Kleinen bin ich treu. Ich bin gehorsam und treu in dem, was ich schon weiß. Viele Leute sagen, wo ich vertraue, ich weiß nicht, wo Gott mich noch hinführt. Bleib doch da, wo du bist. Bleib doch in dem, was Gott dir gesagt hat. Und Gott sagt, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da habe ich schon genug zu tun, weil bei mir, meine Freunde kennen nicht alle Jesus. Da bin ich schon beschäftigt. Und Gott sagt, weißt du, warum soll ich dir neue Dinge zeigen, wenn du das, was ich dir schon gezeigt habe, nicht tust? Und da einfach im Kleinen anfangen, treu sein in dem, was man weiß. Und dann führt es zum Gelingen und zur Gewissheit. Und dann darf man feststellen, Gott ist treu. Gott lässt einen nicht zurück, sondern Gott verändert einen. Ob das in den Beziehungen unseres Lebens ist, wie wir es in dem Lebensbericht gehört haben, oder ob es in den Ängsten ist, wie wir es in dem Lebensbericht gehört haben, wo wir merken, Gott in kleinen Schritten verändert uns, dass wir anders mit Ängsten umgehen. Und so schließen wir diesen ersten Zyklus von den Sprüchen, wo es um die Gottesfurcht ging und die Gotteserkenntnis, das Gottvertrauen und das Gottesgehorsam. Und das sind die vier Punkte und was die eigentlich bedeuten sind, Leben in Weisheit. So können wir in Weisheit leben. Und was eigentlich dahinter steckt, ist Leben im Glauben. Eigentlich sind alle vier Merkmale in den Sprüchen immer noch aktuell, finden wir auch im Neuen Testament. Gott zu fürchten, Jesus zu erkennen, ihm zu vertrauen und Jesus zu gehorchen. Und ich finde das ganz faszinierend, dass es in dem alten Buch der Sprüche schon geschrieben ist. Ich wünsche euch, wo immer ihr seid, wo ihr kleine oder große Glaubensschritte habt, dass ihr lernen könnt, Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen und zu merken, er trägt, er hält und er geht an eurer Seite, egal was es ist. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diese wunderbaren Wahrheiten, die du uns nicht nur im Neuen Testament ganz deutlich gesagt hast, sondern die schon verborgen im Alten Testament sind. Dass wir dich respektieren und fürchten, dass wir dich im Kern erkennen müssen und ganz persönlich kennen dürfen. Und dass wir lernen dürfen, dir zu vertrauen, dass wir dir unsere Wege anbefehlen dürfen. Und dass wir an deine Hand gehen. Und dann mag es drunter und drüber gehen, links und rechts, hoch und runter. Durch manche Täler der Tränen, aber auch der Höhen der Freuden. Und wir wollen lernen, dass das Wichtigste ist, an deiner Seite zu bleiben. Dass du uns auf dem Weg führst und leitest. Und dass wir lernen dürfen, dich kennenzulernen durch Gehorsam in den kleinen und großen Schritten unseres Lebens. Und danke, dass du dann unser Leben reich machst und mit Leben beschenkst. Danke, dass du es immer gut meinst, immer gut machst für uns. Amen. Amen.